Heute wird die Predigt Hans Günther Simon halten. Es geht, wie gesagt, da auch unter anderem darum, dass Jesus einen Menschen anspricht. Und er wird auch uns nachher ansprechen. Etliche von uns waren gestern schon mit Dorothee und Hans Günther Simon zusammen. Wir hatten eine Zeit zusammen und damit alle anderen auch wissen, mit wem wir es da zu tun haben, gibt es jetzt ein kleines Interview mit den beiden, mit Jonathan Schreieck.
Ich glaube, du darfst Interview unter Bestand eigenes Mikro behalten und ich nutze das hier. Das ist, glaube ich, konformer. Ja, schön, dass ihr beiden da seid.
Moment, ich bin vertuddelt hier. So, jetzt, okay.
Schön, dass wir auch gestern schon Zeit mit euch hatten. Die Namen haben jetzt, glaube ich, schon alle gehört. Dorothee und andersrum.
Krieg's nicht hin.
Dorothee und
wir sind lang genug verheiratet. Wir kriegen das
Simon
auseinander.
Ist, genau. Damit wäre auch schon die Frage zu eurem Beziehungsstatus geklärt. Wollt ihr noch zwei Sätze zu eurer zu eurer Familie sagen?
Ja, gerne.
Also nicht zu eurer Familie, sondern
von eurer
Familie erzählen, so nicht zu eurer Familie sagen.
Du ein Kind, ich ein Kind.
Ja, gut. Genau, das sagt schon vieles. Gut, würdest du? Das sagt, danke schön. Das sagt schon vieles, du ein Kind, ich ein Kind. Genau, wir sind jetzt seit fast 35 Jahren verheiratet. Das haben wir gestern noch mal einmal so geklärt. Und auch haben wir zwei Kinder miteinander und sind sehr dankbar für unsere Kinder. Fange ich bei unserem ältesten Sohn an. Er ist verheiratet und ist in unserer Pastorenstelle in Gütersloh geblieben. Wir haben ja mehrere Stationen so auch durchlaufen. Er ist in Gütersloh-Ennepetal und sind jetzt in Münster. Auf jeden Fall ist er dort geblieben, hat sich dort etabliert in seinem Job. Seine Frau ist Grundschullehrerin und die sind da ganz glücklich in Gütersloh. Genau. Unsere Tochter?
Genau. Unsere Tochter ist die Jüngere, 27, unser Sohn ist 31, die lebt in Ostfriesland. Witzigerweise haben beide helfende Berufe gewählt.
Warum wohl, ne?
Warum wohl? Also unser Sohn ist in das Rettungswesen eingestiegen und hat jetzt in Gütersloh ein Impfzentrum aufgebaut. Der warnt uns immer schon Tage vorher von dem, was kommen wird, so Corona-mäßig. Und unsere Tochter ist Krankenschwester, wenn man so will, Krankenpflegerin, Intensivpflege und lebt in Ostfriesland und bildet sich gerade noch mal weiter. Wir warten noch auf Enkelkinder. Also, gut.
Genau, wir sind in dem Alter, wo wir noch warten auf Enkelkinder.
Jetzt, Dorothee, hast du gerade schon gesagt, euer Sohn ist bei eurer letzten Pastorenstelle geblieben. Mhm. Jetzt haben wir euch als Gemeindeberater hier eingeladen. Jetzt will ich euch nicht zu nahe treten, aber was macht ihr jetzt eigentlich beruflich?
Also meine Frau ist bei mir angestellt.
Genau.
Die arbeitet beruflich mit in der Firma, aber wir kriegen das ganz gut hin. Also du darfst gleich gerne noch was dazu sagen.
Ja,
wenn wir dann Beratung brauchen, dann könnt ihr uns ja beraten.
Im Detail erzählen wir später was.
Ja. Also ich bin nach wie vor Pastor auf der Liste der Pastoren, der anerkannten Pastoren des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden und wir zusammen vom Bund auf der Beraterebene eben oft in besondere Situationen hineingeschickt. Und wir mussten irgendwann eine Entscheidung treffen, das war im Jahr 2012. Kann man das neben einer vollen Stelle in einer Gemeinde, die Gütersloh war ähnlich groß wie eure, 230 Mitglieder, kann man das noch leisten? Das ging eben dann nicht. Außerdem waren wir dann 12 Jahre da und haben gesagt, so jetzt ist eine Entscheidung dran. Innerlich haben wir dann gespürt, dass es richtig ist, nur noch mit einer Teilzeitstelle zu arbeiten und immer mehr in den beratenden Bereich zu gehen. Und das hat sich im Laufe der Jahre dann so entwickelt, dass wir dann irgendwann gesagt haben, so und jetzt lassen wir die Stelle ganz und sind dann nur noch selbstständig unterwegs. Damit sich das auch gut finanziert, geht das nicht nur in Kirche, sondern auch im Business-Bereich, im Bereich Coaching, Supervision und auch Ausbildung. So, das subventioniert dann auch die Arbeit, die wir auf der anderen Seite machen.
Genau, und dazu haben wir ein wundervolles Haus gemietet. Gott hat uns geführt ins Münsterland. Dort haben wir ein wiederaufgebautes Fachwerkhaus mieten können mit einem großen Schulungsraum und mit ganz vielen Möglichkeiten auch draußen. Und dort empfangen wir Gäste. Ja, wir genießen einfach die Atmosphäre, die das Haus schon bietet, aber wir auch als Gastgeber füllen das Haus und Gott selbst ist auch mit da eingezogen. Wir spüren das immer wieder auch bei den Reaktionen, bei den Feedbacks, die wir bekommen, wenn wir Gäste haben, wie wohltuend das ist, raus aufs Land, einfach Ruhe haben, Kopf frei haben, und das Haus ist ein wirkliches Geschenk für uns und wir lieben es dort, Gäste zu empfangen. Wir haben eine nette Nachbarschaft, wir sind einfach jetzt seit fast 3 Jahren dort und wir sind dort gut angekommen in Münster und freuen uns, dass wir das so nutzen können, dieses Haus. Im Moment ist es allerdings sehr schwierig, wir dürfen keine Gäste mehr empfangen, das heißt, bis vor kurzem ging das noch, jetzt sind wir ganz raus und wir versuchen einiges digital auch abzudecken, aber unser großes Gebet ist einfach, dass sich diese Situation so wieder verändert, dass wir uns wirklich auch wieder so treffen können, und Hans-Günther macht dort vor allem auch Ausbildungen im Bereich Supervision, Coaching-Ausbildungen. Wir empfangen
Trainings für Gemeindeleitung.
Trainings für Gemeindeleitung, ne? Wir empfangen dort Gäste, wo wir ihnen Stärke geben können, wo wir ihnen Mut machen können und wo sich persönliche Entwicklung auch so stattfindet. Und da sind wir oft so auch schon beschenkt worden von ganz persönlichen Begegnungen, die wir hatten. Genau.
Darf ich noch einen Satz sagen?
Ja,
das Reich ist ja, Gottes ist ja größer als der Baptismus. Seid ihr da einig? Okay, ja. Morgen startet zum Beispiel bei uns dann leider digital so eine 6-Tage-Ausbildung für FEG-Pastoren und Pastorinnen. Nur mal so, dann habt ihr so eine Bandbreite, genau.
Das heißt, euch wird nicht ganz langweilig. Ihr müsst heute noch irgendwie wieder nach Hause schaffen, wenn ihr dann zu Hause seid und ihr habt vielleicht ein paar Stunden keine Arbeitszeit. Was tut ihr, um euch zu entspannen? Ja.
In die Sauna gehen. Weil wir haben nämlich so einen Freisitz und da steht unsere Sauna, die wir schon 15 Jahre haben, draußen drunter zum Beispiel.
Und wir fahren sehr, sehr gerne Fahrrad. Das Münsterland bietet das ja auch an. Wir sind ganz schnell am Kanal, am Dortmund-Ems-Kanal. Da kann man wunderschön Rad fahren und das dient auch uns zur Entspannung. Und wir lesen gerne, wir haben es draußen so schön bei uns in der Umgebung und mögen es vor allem auch gerne, das sage ich noch, mögen es auch gerne, Gäste zu empfangen, auch private Gäste zu empfangen. Ich koche leidenschaftlich gern, ich habe es gerne, wenn Gäste bei uns zu Hause sind. Ja.
Und wenn ich mal gar nicht mehr weiß, wie ich weiterkommen soll, dann gehe ich in meine Werkstatt, weil ich bin ja mal Handwerker gewesen, also Kfz-Mechaniker, Schrauber, dann gibt es irgendwas am Auto zu reparieren. Mit meinem Sohn 3 DDR-Schwalben restauriert. Da ist auch immer mal was dran zu tun. So, dann ist das der Ausgleich. Dann brauche ich mal Öl an den Fingern.
Das heißt, du kannst auch wirklich was?
Ich kann auch wirklich was, ja. Ich kann auch wirklich was. Ich habe gestern mit Jörg schon gesprochen, wir haben beide mal feilen gelernt, ne?
Dann freuen wir uns, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen und wir freuen uns auf die Begegnung mit euch und wie wir gehört haben, jetzt auch auf eine Begegnung in der Predigt. Du darfst dann gleich.
Und wir bedanken uns nochmal für eure Gastfreundschaft. Vielen Dank. Okay.
Ja, also das ist so eine Eigenschaft von mir. Ich verstecke mich nicht gerne. Nicht, dass ich meine, man würde sich hier verstecken. Ich bin da lieber bei euch. Manchmal komme ich vielleicht auch runter, das kann passieren. So. Und bei mir darf man auch schon mal mitmachen. Es kann sein, dass ich euch zwischendurch eine Frage stelle und möchte eine Antwort haben. Weil ich verstehe das auch als eine Form des Dialoges zwischen Gott und uns. Und der darf sich auch hier zeigen. Also ihr müsst keine Angst haben, ich gehe nicht mit dem Mikrofon rum. Also so ist es nicht. Aber es kann sein, dass ich euch mal herausfordere zu einer Reaktion. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn ich schon mal an irgendeiner Verlosung teilnehme oder so ein Los habe, dann weiß ich es im Grunde genommen schon vorher, dass ich eine Niete ziehe. Wem geht das noch so? Okay, also ihr macht die gleiche Erfahrung wie ich. Ja? Ist das schon, eigentlich brauche ich das nicht machen, es ist schon klar. Und dann wagst es doch, machst das Ding auf oder was auch immer es ist und na klar, bestätigt. Sie haben leider nicht gewonnen. Ja, so kann es einem auch gehen. Ja? Und so ist es vielleicht auch dem Mann gegangen, der, jetzt gucke ich mal, ob das funktioniert, eben hat es zumindest funktioniert. Jetzt warten wir wieder darauf, dass es nicht funktioniert. Dann müsst ihr klicken. Klick oder müsst ihr umstellen? Hallo, Technik? Eben war noch ein Bild da. Wartet, kommt. Kommt gleich. Das dauert noch ein bisschen. Da. Ah, okay, jetzt das nicht, das kommt gleich, genau. Die Technik, ich wollte euch ein Bild zeigen, und zwar nehme ich euch mit nach Jerusalem in eine Situation, wo ein Mensch auch schon vorher wusste, dass es nichts gibt. Also wie ich weiß ja schon vorher, wenn ich mir loskaufe, brauchst du eigentlich nicht machen, was ist klar, ich werde nicht gewinnen. Ja, und ich sage das auch deswegen, weil ich mir vorstellen kann, dass man auch in Gemeinde so unterwegs sein kann mit so einem Mindset und sagen so, eigentlich habe ich eine Erwartung, aber ich weiß ja schon, dass sie enttäuscht wird. So, weil ich sehne mich nach etwas und es wird doch nicht. Und vielleicht gibt es ja hier auch Gewinner und Verlierer. Und welche, die das schon irgendwoher kennen. Das ist also eine Vorbemerkung. Und jetzt, sonst muss ich da so mit anfangen mit der Geschichte. Klappt nicht. Das sind die Gewinner und Verlierer. Auf jeden Fall meine ich den Menschen, der in Jerusalem sich in ein Sanatorium begeben hat. Die fünf Säulenhallen am Teich Bethesda, Haus der Barmherzigkeit. Das heißt also, wo die Menschen lagerten, die krank waren, schwerkrank und darauf warteten, dass dann, wann auch immer es passieren würde, das große Los kommt, ich sag's mal mit meinen Worten, der Engel in das Wasser steigt und der Erste, der ins Wasser kommt, wird gesund. Ja, aber nur einer. Das ist also wie eine mega Verlosung. Und da ist ja einer bei, der wusste schon vorher, dass es nichts gibt. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Und da wir das Bild nicht kriegen, lege ich das mal weg. Wenn es gleich kommt, sagt ihr mir Bescheid, ja? Gut, okay. Und dann lese ich euch den Text so vor aus Johannes 5, Verse 2 bis 9. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt, Haus der Barmherzigkeit. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Ah, das ist das Bild. Okay. Ja, dann könnt ihr ihn auch mitlesen. Danke. So, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Ja? Oh. Klicken. Technik üben wir nochmal irgendwann. Ah, da. Der Kranke antwortete: Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging hin. Dann steht dann noch im Text, dass das Ganze an einem Sabbat geschah und dafür hat Jesus dann Ärger gekriegt, dass er am Sabbat jemand geheilt hat. Aber darum geht es mir heute nicht. Wir haben ja keinen Engel, der das Wasser bewegt, sonst würden wir vielleicht auch am Teich sitzen und warten. Und dann sag's mal so, ich bin erfinderisch, wenn ich da doch nicht rankomme, ich hätte mir doch von den Römern ein Katapult ausgeliehen, ne? Mich da draufgelegt, mit dem Ball kommt der Engel, tack, platsch, ins Wasser. So, das wäre ich, ne? So. Dann hätte das schon funktioniert. So. Ja, aber wenn man in so einem Mindset unterwegs ist, wo du sowieso nichts mehr erwartest, da kann es schwierig werden. Da kann man selbst einem Wunder im Weg stehen. Und so scheint es mir unseren Menschen hier auch zu ergehen. Wir haben keinen Engel, der das Wasser bewegt. Wir haben aber Jesus, dem, so sagt er, und das glauben wir ihm, alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Ein Wort reicht. Menschen werden gesund, Tote werden wieder wach. Erweckt zum Leben. Da sind wir uns auch einig, oder? So, das heißt also, wir müssen ja gar nicht am Teich sitzen. Und wir sagen, dass Jesus allgegenwärtig ist. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit, waren seine letzten Worte. Also er ist hier und er ist mit uns unterwegs in unserem Leben. Also nicht der Engel muss her, sondern er ist schon da. Aber er handelt souverän. Er tut nicht alles, was wir uns von ihm wünschen. Wir glauben, dass er es gut mit uns meint, ja. Und trotzdem sind es Momente, die kennt ihr auch, da erleben wir auch so etwas wie eine Enttäuschung. Wir haben ganz stark auf etwas gehofft und es kommt nicht oder es kommt anders. Ja, wir geben unseren Glauben nicht auf, aber er bleibt souverän. Wir können ihn nicht dazu zwingen, etwas zu tun, was wir wollen. Das funktioniert eben nicht. Unser Vertrauen ist gefragt. Was mir auffällt, ist eigentlich die Tatsache, wer wartet hier eigentlich auf wen? Jesus sieht tiefer hin. Oder wer wartet hier eigentlich überhaupt? Ich habe mich mal gewundert, als ich den Text gelesen habe, dass Jesus hier zu diesem Menschen hingeht. Normalerweise ist das ja so gewesen, wenn er irgendwo hinkam, wo Kranke waren, da haben sie das ganze Dorf angeschleppt, zum Beispiel wie in Kapernaum. Und da steht dann auch in den Evangelien, und er heilte alle ihre Gebrechen. Alle, ausnahmslos alle. Hier lagen doch wahrscheinlich auch Hunderte in 5 Säulenhallen um den Teich drumherum. Da muss man von ausgehen, dass da viele lagen, steht ja auch im Text, viele. Er geht hin und sucht sich nur einen einzigen Menschen aus. Ihr Lieben, das muss eine Bedeutung haben, oder? Das kann man ja nicht so hinnehmen. Und deswegen habe ich gesagt, ja gut, dann muss man da auch genauer hingucken zu dem, was das letztlich bedeutet. Er geht also zu einem Menschen, von dem er wusste, dass, oder irgendwie erfahren hat, irgendwer hat es ihm gesagt, dass der schon lange leidend war. Und dann geht er nicht hin, wie sonst, dass er was sagt und dann ist das Thema durch und der Mensch ist gesund und er hat sie geheilt. Vielleicht nur angesehen und sie wurden gesund. Es reicht ja, wenn man sein Gewand berührt. Er fragt ihn, willst du gesund werden? Allein an der Frage spür's, denke ich auch, ist dann so, Moment, hier will er noch was anderes. Nicht nur einen Menschen in seinem Körper gesund machen, sondern ich sage vielleicht auch in seinem Herzen, in seiner Seele. Wie viel Verletzung ist da denn drin? Hat er angefangen zu glauben, ich schaff's sowieso nicht. Ich krieg's ja auch nicht hin. Ich werde nie in diesen Teich kommen. Wieso bemühe ich mich noch? In meinem Verständnis schaut Jesus, natürlich, das macht er, schaut in die Herzen, und er sieht dort ein resigniertes Herz. Ein Mensch, der da zwar noch vor sich hin vegetiert, aber der eigentlich schon aufgegeben hat. Der so viel versucht hat und so lange gewartet und es gibt doch nichts. Deswegen ja mein Eingangsbeispiel, der schon vorher weiß, dass er wieder eine Niete ziehen wird. Und offensichtlich, für mich offensichtlich, will Jesus das nicht. Und deswegen geht er auch nicht hin und sagt einfach nur, steh auf, du bist gesund. Weil es vielleicht in seinem Herzen nichts verändert hätte. Oder vielleicht, weil beides sich verändern soll. Nicht nur seine körperliche Situation, sondern auch sein Herz. Er spricht hier zu einem Menschen, der aus meiner Sicht resigniert hat und innerlich erstarrt ist. Da bewegt sich nichts mehr. Das Wasser bewegt sich nicht für ihn, aber in seinem Herzen bewegt sich auch nichts mehr. Das ist schon, vergiss es. Kennt ihr das? Also ich kenne das auch. von mir so Momente, wo ich sage, vergiss es. Doro kennt das auch. Aber sie weiß auch von mir, dass ich meistens mich irgendwann einkriege und nicht so ganz mich abwende und dann wieder dahin komme. Bin ich sehr froh, dass mir das gelingt, nicht darin zu verharren. Ach, klappt sowieso nicht. Dafür bin ich dann doch irgendwie zu kreativ oder so. Weiß ich auch nicht. Ich bin Gott auf jeden Fall dankbar. Aber ich kenne das aus meinem Leben. Ich habe lange Zeit, und das sind wir bei biografischen Themen, lange Zeit auch bin ich der Überzeugung gewesen, das mag sein, dass allen Menschen geholfen wird, mir aber nicht. Ich habe durch vieles in meinem Leben alleine durchgemusst. Vielleicht gibt es irgendwann mal Gelegenheiten, da was zu sagen. Und das hat mich dahin gebracht, zu sagen, ob ich sehne mich danach, dass mich irgendwer unterstützt. Ja, vergiss es. Macht sowieso keiner, was ja nicht stimmt. Also, ich weiß ja genau, dass ich das war, der das angefangen hat, zu glauben, dass mir keiner hilft. Und dass ich mir dafür gesorgt habe, dass ich Menschen mir vom Hals halte, damit sie mir nicht helfen. Dann sind wir bei selbsterfüllenden Prophetien. Und so wirkt es mir hier bei ihm auch. 38 Jahre, das Wasser bewegt sich, wann auch immer, wissen wir ja nicht. Aber für ihn, er kommt da nicht hin. Und dann sagt das ja hinterher auch noch, ich habe ja keinen, der mich zum Wasser bringt. Hatte der die wirklich nicht? Was ist denn alles in eurem Leben erstarrt? Ich erlebe manche, die in ihren Ehebeziehungen nebeneinander herleben, wo dann vielleicht morgens die Zeitung dazwischen steht. Aber es passiert nichts mehr. Der Urlaub nutzt auch nicht viel. Ich unterstelle das keinem. Ich möchte nur ein bisschen provozieren, also positiv provozieren und sagen, wenn wir hinschauen, gibt es relativ viele Situationen, in denen wir sowas wie Erstarrung erleben. Da bewegt sich nichts mehr im Herzen. Ach, das ist schon immer so gewesen. Das wird auch so bleiben. Das kann in Beziehungen sein, kann auch bei der Arbeit sein. Wenn die doch endlich mal sehen würden, was du alles kannst. Bist du mal hingegangen und hast mal gesagt, was du kannst? Ach, die glauben mir sowieso nicht. Ja, aber versuch's doch mal. Ja, nee, hinterher. Kennt ihr sowas? Sprichst mit einem Menschen, du könntest doch mal und da kommt immer, geht nicht. Ja, also das ist das, was ich meine, was Jesus hier gesehen hat im Herzen dieses Menschen und damit gibt er sich nicht zufrieden. Das lässt er einfach nicht zu. Deswegen aus meiner Sicht diese besondere Situation, er sucht sich nur diesen einen aus, der 38 Jahre da liegt und den provoziert er mit der passenden Frage. Willst du gesund werden? Und vielleicht ist das gerade so ein Moment, wo du das auch für dich spürst, so eine Anfrage, willst du daran noch mal was ändern? Willst du an dem, wie du über deine Geschwister denkst, weil Schubladen einteilen können wir alle, also behaupte ich, dass wir das alle können, so. Ist das auch schon resigniert oder willst du jemanden noch mal aus der Schublade rauslassen? Interessant ist ja dann an der Stelle, was dieser Mensch dann antwortet, als Jesus ihn fragt. Ich habe ja keinen, der mich zum Wasser bringt. Und wenn ich dahin komme, dann ist längst schon einer vor mir da gewesen. Also irgendwie muss er ja noch ein bisschen kriechen gekonnt haben, dass er irgendwie dahin hätte kommen können. Aber da er keinen hat, der ihm hilft, kommt er natürlich zu spät. Wie komisch, wie zufällig. Ja, keine Chance. Du siehst ja, ich bemühe mich, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und dann sage ich, wie hier der Mann, lass dir diese Frage doch von Jesus stellen. Willst du, dass sich was bewegt? Wo auch immer du resigniert hast und aufgegeben. Willst du es noch wirklich? Überprüf das bitte in deinem Herzen. Willst du wirklich, dass das hier zusammenfindet? Dass Menschen zusammenfinden, dass man sich einander versteht, dass wir den Leib Christi stärken? Überprüf dich. Ich unterstelle das keinem, dass das jemand nicht will. Ja? Aber schaut mal tiefer in das Herz, weil das ist das, was Jesus hier macht. Und dann ist klar, Wir müssen uns immer wieder mal neu entscheiden. Gegen die Resignation. Damit Jesus da überhaupt noch dran kann. Und wir ihn dran lassen. Und das ist egal, ob das jetzt eine Gemeindesituation ist oder in deiner Ehe oder an deinem Arbeitsplatz oder wo auch immer du mit Menschen zu tun hast und resigniert hast. Da ist eine neue Entscheidung dran. Und sieh das doch bitte so, als würde Jesus dann eben auch vor dir stehen und dich fragen, willst du noch? Willst du gesund werden an der Stelle? Du musst eine Entscheidung treffen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Lasse ich mich jetzt darauf ein? Gehe ich dahin? Sprich das an? Mache ich das? Ich muss mich immer wieder entscheiden, auch gegen den inneren Schweinehund, wie man so schön sagt, anzugehen. Und Jesus erspart mir das nicht. Ja, er hätte ja auch sagen können, Junge, komm, ist gut, steh auf, prima. Nee, macht er nicht. Warum? Sag mal, ihr Lieben, was würde das nützen, wenn er uns alles aus dem Weg räumt? Dann würden wir mit unserem Stolz durch die Decke gehen. Was hat es Israel geholfen, dass sie in der Wüste fließendes Wasser hatten, täglich frisch gebackenes Brot und Fleisch per Flugzeug? Was hat ihnen das in ihrer Gottesbeziehung genutzt? Nichts. Sie sind bei ihrem Stolz geblieben, die Versorgung ist schlecht, das Brot ist schlecht, das Fleisch kommt nicht mehr. Das würde passieren, wenn er einfach nur sagt, zack, und du bist gesund. Dann sagen wir, der Service ist schlecht, du musst noch mehr liefern. So sind wir Menschen, behaupte ich. Und deswegen ist es auch richtig, dass er uns herausfordert und sagt, nee, da kommt auch was von dir. Das ist ja auch ein geistliches Grundgesetz. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, schreibt Jakobus. Er will, dass wir uns bewegen. Wenn er sieht, dass wir uns bewegen, dann kommt auch sein Part dazu. Also musste er sich bewegen. Was mir an der Stelle auch noch auffällt, ist, dass es dieses Ja-Aber gibt. Ja? Kennt ihr das? Ne, halt, das war zu weit. So weit wollte ich noch gar nicht. Mit dem Ja-Aber. Das ist ja ein Ja-Aber. Willst du gesund werden? Ja, endlich! Da warte ich 38 Jahre drauf. Nein, kommt nicht. Der sagt aber auch nicht nein. Hey, solche Leute wie dich hatten wir schon oft hier, die haben mich so oft enttäuscht. Vergiss es, such dir einen anderen, mit dem du experimentieren kannst, mit mir nicht mehr. Das sagt er auch nicht. Der sagt ja, aber. Ja, aber du siehst ja, das geht nicht. Ja, ich habe keinen, der mich zum Wasser bringt. Und wenn ich dahin komme, ist längst ein anderer vor mir da gewesen. Du siehst ja, ich möchte, aber es geht nicht. Ja, aber. Und bitte überprüf das mal, wie viele Ja-Aber-Antworten es in deinem und meinem Leben gibt. Da frage ich jemand, du wolltest doch dir da und da helfen lassen. Hast du da mal angerufen? Nee, habe ich nicht. Ja, wieso nicht? Ja, die sind sowieso nie da. Oh, Prophet? Ja, aber es gibt etwas Verrücktes im Menschsein. Der Wunsch und die Sehnsucht nach Veränderung und Hilfe und Heilung und gleichzeitig die Angst vor Verletzung und Enttäuschung. Das streitet miteinander. Da ist unser Glaube gefragt. Unser Glaube an das, was Gott tun will und auch an den Glauben unter uns als Geschwistern, dass wir es auch gut meinen, aber es nicht immer schaffen, gut zu machen. Wir bleiben Menschen. Bei allem Bemühen bleiben wir Menschen und wir werden Fehler machen. Das wird nicht anders gehen. Deswegen musst du dich neu entscheiden und auch mal fragen, kennst du solche Situationen, wie du sie vielleicht gerade hier erlebst, auch schon aus deinem Leben? Manchmal haben sich solche Muster und Glaubenssätze ein Leben lang gebildet. Und das finde ich gut, dass so eine Geschichte in der Bibel steht, weil Jesus schaut hier in die Seele eines Menschen, in die Psyche. Wir reden hier über ein psychisches Verhaltensmuster. was sich gebildet hat. Und es ist ja auch klar, Jesus ist Erfinder des Ganzen, der weiß, wie die Psyche entsteht. Er ist der erste Psychologe, der als Mensch auf dieser Welt war. Und er schaut diesem Menschen in die Seele und sagt, guck dir mal dein Ja-Aber an. So wird das bleiben. So gibt das nichts mit dir. Und ich bin froh, dass er ihn angesprochen hat. Und ich bin froh, dass er mich auf mein Ja-Aber anspricht. Ja? So könntet ihr alle eure Konflikte angehen. Und dann sagen, ja, habe ich ja schon versucht, aber die hören mir ja sowieso nicht zu. Ja, aber ich will mich nicht wieder verletzen lassen. Und all das, ich verstehe das. Aber wenn es ja aber im Raum bleibt, gibt es nichts mehr. Und offensichtlich lerne ich aus dieser Geschichte, dass Jesus dann auch nicht einfach hergeht, ja, dann mache ich es eben so, was er ja könnte. Das ist unser Job. Das ist der Teil, den wir bringen, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wenn wir dann sagen, ja, ich will und ich weiß, dass ich was bei mir verändern muss, dass ich mein Denken wegkriegen muss und dass ich mein Ja-Aber auflösen muss und dir neues Vertrauen schenken, Jesus, mein Herr. Ich muss mich neu entscheiden. Und deswegen setz dann bitte an das Ja-Aber, stopp, halt, das war jetzt eins zu weit, an die Stelle des Ja-Abers, das Steh auf Jesu. Was ist das für eine Zumutung? Da ist jemand 38 Jahre, wir wissen ja nicht, wie alt er jetzt war, ob er das von Kindheit an hatte oder nicht, 38 Jahre lang so, dass er nicht wirklich laufen kann. Da sagt er, steh auf. Was zeigt mir das? Er geht an das zentrale Thema und er sagt so, und genau da, wo du jetzt dein Thema hast, und das ist bei dir, du kannst nicht laufen, genau da wirst du jetzt etwas tun. Steh auf. Und vielleicht hätte er einem anderen gesagt, glaube. Oder dem Dritten, tu das. Hier geht er an das, was der Lebensinhalt dieses Mannes ist, nämlich an seine Matte gefesselt. Und jetzt sagt er ihm, das ist ja auch verrückt, er sagt ihm, steh auf und nimm deine Matte. Spielt die noch eine Rolle? Ja, eigentlich doch nicht, oder? Was mir das sagt, ist, steh auf, nimm das, wo du dich dran gefesselt hast, an deine Matte, in die Hand und geh. Mach dich auf. Pack das an, wo du hängst, wo du resigniert bist. Und wenn das im Zusammenleben mit Menschen ist, in Konflikten, dann pack den Konflikt an, weil das ist es, was dich aufhält. Wow, was für eine Zumutung. Das hat schon 38 Jahre nicht funktioniert. Ja, aber so ist das. Das mutet er dir und mir zu. Dass wir uns da wirklich neu bewegen müssen. Und es ist ja auch richtig, wir hätten in all den Situationen, wo wir resignieren, wenn wir noch hinschauen würden, Möglichkeiten Gottes sehen können. Aber dann ist es so, als wären unsere Augen zugehalten an der Stelle, weil es irgendwie nicht sein darf, weil wir es nicht zulassen. Ich muss immer wieder daran denken, dass im Psalm 8 steht, die Frage gestellt wird, was ist der Mensch? Und dann steht da, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht. Das steigt uns ja vielleicht auch manchmal zu Kopf. Ein wenig niedriger gemacht. Wir sind selber kleine Schöpfer. Ja, weil das iPad, was Jörg da auf dem Schoß hat, hat nicht Gott erfunden, oder? Geh nicht von aus. Das muss irgendein Mensch gemacht haben, so ein ITler wie er da oder so. Ja? Wir sind kleine Schöpfer. Wir sind nicht hilflos. Und mit dem Geist Gottes an unserer Seite sind wir ziemlich gut drauf. Es gibt diese resignierten Situationen für Gott nicht. Wir sind aufgefordert, die Entscheidung zu treffen und das, was da ist, steh auf, nimm deine Matte, nimm das in die Hand und geh auch wirklich zu tun. Ich habe mich gefragt, ob ich das noch vertiefen soll oder nicht. Und ich wage noch einen kleinen Ausflug. Ich gehe davon aus, wenn ich in mein Leben schaue und in der seelsorgerlichen Arbeit auch mit Menschen, dass ich immer wieder das Gleiche erlebe, dass solche Gedanken, mir hilft ja sowieso keiner wie ihm, ja, vergiss es, dass die schon sehr lange unser Leben belasten. Guckt mal zu einem Elia hin. Der Mann betet, dass Feuer vom Himmel fällt, und ein bisschen später flieht er und sagt vor Gott, ich bin allein übrig geblieben. Dabei sagt Gott ihm dann, es gibt noch 7000. Das ist auch so ein Ding, wo er in seiner Seele so getroffen ist, dass er nicht mehr das sehen kann, was wirklich ist, sondern diesem Inneren, ach, jetzt lassen Sie mich alle im Stich, nachgeht, das muss der irgendwoher gekannt haben. Und deswegen, ihr Lieben, überprüft euch bitte, das, was euch hier aufhält, woher kennt ihr das? Und dann sage ich euch ganz klar, wer wartet hier auf wen? Wartet ihr wirklich auf den, der hilft, oder wartet der, der hilft, auf euer Steh auf und geh? Wenn ich in mein Leben schaue, dann warte ich nicht auf ihn, sondern er wartet auf mich, dass ich mich bewege und dass ich aufstehe und etwas daran tue. Wann passiert das Wunder? Das ist jetzt die Frage, wo ihr mitmachen müsst. Geschieht das Wunder, das steht ja im Text, steh auf und geh, im selben Augenblick war der Mann gesund. Wann geschieht das Wunder? Geschieht es vor dem Aufstehen, bevor der sich aufgemacht hat, oder erst als? Was meint ihr? Als. Sehe ich auch so. Das war nämlich der Test. Es ist nicht einfach passiert, sondern da, wo er es wagt, wo er nochmal wagt, die Energie aufbringt, da kommt das Wunder. Und da merkt er, es geht und er kann stehen. So, setz dich bitte in Bewegung. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich habe einen Satz gefunden, der stammt nicht von Jesus, darf ich den trotzdem sagen? Aber er hätte ihn gut aussprechen können, bin ich mir sicher. Der stammt von Seneca. Nicht, weil die Dinge schwierig sind, wagen wir sie nicht, sondern weil wir sie nicht wagen, sind sie schwierig. Das passt genau in diese Situation. Nicht, weil die Dinge schwierig sind, wagen wir sie nicht, sondern weil wir sie nicht wagen, sind sie schwierig für uns. Geht ja nicht, siehst doch. Kein Ja, aber steh auf, nimm deine Matte und geh. Und an der Stelle möchte ich euch zum Abschluss noch mit dem Asaf-Syndrom vertraut machen. Kennt ihr das? Psalm 73 kennen ganz viele, wo der so wirklich depressiv wirkt und es ist alles umsonst. Ich habe mein Herz ganz umsonst rein erhalten. Es hilft alles nicht. Ja, das ist verabredet. Macht euch keine Sorgen. Es hilft alles nichts. Und er singt so und hat dann eine Gottesbegegnung und dann kommt er wieder aus dem Tal raus. Und Psalm 77 ist auch ein Asaf-Psalm, so 3 Psalmen weiter oder 4. Da sagt er dann, klagt er wieder vor seinem Gott und dann bekennt er, aber das ist ja meine Krankheit. Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Und ihr Lieben, der Stolz ist die Ursünde. Und Verletzung kann sich gut mit unserem Stolz mischen. Jetzt bin ich durch. Fertig. Ende. Schlussstrich. Tut das nicht. Dann steht auf, nehmt das in die Hand, was euch da jetzt auf dem Herzen liegt, und geht los. Und lasst es zu, dass eure Seelen Frieden und Trost finden. Amen.